Ja, danke schön, Gisela. Weiß gar nicht, was so lustig ist. Aber der Text gibt einiges her, das merkst du so beim Lesen. Und und ich freue mich schon auf die nächste Hour of Power am Donnerstag, wo wir nochmal wahrscheinlich tiefer in diesen Text auch einsteigen können. Ich möchte aber heute zumindest so eine grundsätzliche Einführung in diesen Text geben, dass wir verstehen, worum es da geht und was den Text hier im Epheserbrief so wichtig und so interessant macht. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte meinen Ehering nicht an der Hand und dachte, Mist, heute predigst du über die Ehe. Was ist passiert? Hast du ihn gefunden? Nicht gefunden. Da gucken wir nachher nochmal. Aber das passte irgendwie so zu dem heutigen Sonntag. Naja, kein Zeichen, ne? Kein irgendwie. Okay. Wir haben 2015 kirchlich geheiratet und es war in Kenia. Und es war ein Abenteuer für sich. Ein Abenteuer war besonders, so mit der hiesigen Gemeinde in Kontakt zu sein auch, weil wir unseren Pastor, der uns getraut hat, erst eine Stunde bevor wir dann auch getraut wurden, kennengelernt haben. Deswegen nahm die Ehevorbereitung, den Ehevorbereitungskurs ein anderer Pastor war, ein älterer Herr, wie alt, Naomi, über 70, ja, so, genau, der uns dann zu sich in sein Office einlud und Naomi und ich durften Platz nehmen, und zwar auf zwei Couchen, die so gegenüber voneinander gestellt waren. Also wir saßen irgendwie so face to face, zwischen uns ein Tisch, und da saß der Pastor an seinem großen Schreibtisch, und er machte mit uns wirklich so im Schnelldurchlaufen Ehevorbereitungskurs, hatte ich den Eindruck. Und ich merkte, wie sich in mir sowas regte, was so sich nach Druck anfühlte, weil er dann einen Zettel rausholte und ihn uns hinhielt und sagte: So, jetzt machen wir einen Test. Und er machte mit uns einen Test und nannte so, hatte 10 Fragen für uns und sagte: Guck mal, wie kompatibel ihr seid für die Ehe. Und er stellte uns Fragen, die wir unabhängig voneinander beantworten sollten und wo wir dann hinterher rauskriegen sollten, hey, was stimmt denn jetzt bei uns überein? Ja, also unabhängig voneinander, und dann zum Schluss haben wir nochmal resümiert, wie sieht es denn jetzt bei euch aus? Ja, so Fragen wie, was ist denn eigentlich das sexualisierteste Organ des Menschen? Ja, was ist sozusagen das triebvollste Organ des Menschen? Haben wir beide mit Gehirn geantwortet, das weiß ich noch. Das war richtig. Da war er richtig stolz auf uns. Also da waren richtig happige Fragen, weil wo ich dachte, meint er das jetzt ernst? Ich bin mir bis heute nicht sicher, wenn wir nächstes Mal nach Kenia, ich weiß auch nicht, ob ich ihn das fragen würde, ob er das ernst meint. Auf jeden Fall endete das Gespräch dann damit, dass wir relativ gut abgeschnitten haben und er uns ein paar kenianische Schilling gab und meinte, hier, kauft euch einen Kaffee, ihr wart ganz gut. Ja, und so gingen wir dann aus diesem Gespräch raus. Aber so geht es uns manchmal, dass wir uns vielleicht fragen, muss ich eigentlich für die Ehe, für meine Ehe was vorleisten? Muss ich kompatibel sein für Ehe? Und das war so ein Ehevorbereitungskurs der besonderen Art. Ich mache sowas nicht. Also, wer noch nicht verheiratet ist, keine Angst. Aber auf einmal in diesem Gespräch da, auch in unserem Dreiergespräch mit diesem Pastor, saß ich da und dachte, wow, Kacke, jetzt wird's ernst. Das ist ja richtig ernst. Bisher war es Spaß. Bisher war irgendwie alles lustig. Man kümmert sich dann um die Vorbereitung, um die Feier und so. Man freut sich drauf. Und da dachte ich, jetzt wird's aber ernst. Jetzt ist Schluss mit lustig. Und dieses Gefühl hat mich auch in der Trauzeremonie selbst noch nicht ganz losgelassen, weil ich halt nicht wusste, was kommt jetzt so auf mich zu? Ja, was muss ich jetzt eigentlich dafür leisten? Aber klar war mir, das ist schon was Ernstes. Ehe ist schon was Ernstes. Das war mir vorher nicht so bewusst, und dazu hat sicherlich dieser Ehevorbereitungskurs auch beigetragen. Vielleicht geht es einigen von uns so, dass sie sagen, ja, genau so eine Ernsthaftigkeit wünsche ich mir in dieser Gesellschaft, vielleicht auch in dieser Gemeinde für die Ehe zurück. Vielleicht sagt ihr, ja, in unsere Ehen muss Ernst zurückkommen, Ernsthaftigkeit, damit sie gelingen. Man muss gut vorbereitet sein, mach am besten einen Ehevorbereitungskurs, gibt da viele verschiedene Institute, die das anbieten, damit du weißt, was auf dich zukommt, denn von nichts kommt ja nichts. Also macht mal einen Ehevorbereitungskurs. Denn wenn wir uns umschauen, scheint Ehe ja nicht mehr so viel zu zählen wie früher. Gibt es Alternativmodelle zur traditionellen Ehe? Da denken wir vielleicht, hä, da wird uns, vielleicht uns auch als Pastoren, die ja die Trauung dann vollziehen, der Rang abgelaufen mit dem, was wir gerne und normalerweise machen. Da muss einfach wieder mehr Ernst dahinter. Und ja, wahrscheinlich ist da auch was dran, dass wir auch mit Ernst in die Ehe, an die Ehe drangehen, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Aber ich bezweifle, dass dieser Weg alleine der richtige Weg ist, um für die Ehe zu werben. Nimm die Ehe ernster, dann wird sie relevanter. Ist mir nicht mitgeholfen. Und dann geht es uns vielleicht manchmal so, dann schauen wir in die Bibel und dann untermauern wir das noch biblisch und dann darf das gar nicht hinterfragt werden. Ja, Ehe ist ernst. Okay, ich heirate, weil es so in der Bibel steht. So ein bisschen schade. Ernst. Denn für die Ehe scheint die Bibel ja auch was übrig zu haben. Ja, das ist, glaube ich, der Grund, auf dem wir stehen. Und sie scheint für die Ehe auch zu werben. Vielleicht auch mit Standards. Vielleicht habt ihr das aus eurer Biografie mitbekommen, mit moralischen Standards für die Ehe, als Gemeinschaft. Ich muss ja heiraten und dann wird die Ehe vielleicht auch irgendwann zur Zwangsgemeinschaft, wo ich merke, ich muss das ja machen. Und erst hinterher wird mir deutlich, wie ernst das eigentlich ist. So kommt das vielleicht bei uns an, aber vielleicht auch bei Leuten, die der Kirche fernstehen und sich fragen, Herr, was soll das eigentlich mit der Ehe? Warum zwingt ihr euch eigentlich in dieses Korsett? Wir alle haben den Anspruch, dass unsere Ehe gelingt, dass sie erfüllend ist. Aber so vieles sagt mir manchmal, dass die Ehe auch eine Last sein kann, eine Bürde. Ich schleppe da noch jemanden mit durchs Leben. Ich bin halt nicht mehr alleine. Und vielleicht gibt es Situationen, wo ich das manchmal gerne hätte. Und ich sage, oh, ich wäre jetzt mal ganz, gerne ganz alleine, um niemanden mitzuschleppen, um nicht noch mehr Verantwortung zu tragen. Und auf der anderen Seite steht die Kirche und sie proklamiert die Ehe als was Heiliges, als was Unantastbares, als was Göttliches. Aber auch das ist sie ja irgendwie nicht, um mit Luther zu sprechen, der gesagt hat, die Ehe ist ja auch ein weltlich Ding. Deswegen ist sie in unserer Kirche, in unserer Gemeinde auch kein Sakrament und ist in vielerlei Hinsicht auch zur Institution geworden. Manchmal auch ganz nüchtern zu betrachten. Auch gegenüber allen romantischen und religiösen Ansprüchen, die wir haben. Und ihr merkt diesen ganzen Wirrwarr, der sich um die Ehe legt. All die Vorstellungen, die sich geprägt haben, wahrscheinlich auch über die Jahrhunderte und über die Tausende von Jahren. Das ist ein großes Wirrwarr zur Zeit an Gefühlen, an Erfahrungen, auch an Ansprüchen, die jeder mitbringt durch seine Geschichte und dann auch durch das, was die Bibel uns sagt. Und heute wollen wir mal schauen, was sagt uns eigentlich Epheser 5 über die Ehe? Wie spricht eigentlich die Bibel von der Ehe? Denn ich glaube, so vieles überfrachtet und legt sich wie so eine Schicht um den wirklichen Kern für die Ehe, das biblische Bild von der Ehe, wo wir manchmal Angst kriegen, dass das angetastet wird. Wenn unser Ernst für diese Ehe angetastet wird, wie spricht denn Epheser 5 von der Ehe? Wir gucken heute auf diesen Text. Wir gucken nicht gesamtbiblisch, sondern wir gucken heute auf diesen Text. Das ist mir wichtig zu sagen. Und dieser Text sagt vor allem eins. Bei allem Ernst, Ehe macht total Spaß. Ehe ist gut. Er sagt, Ehe ist klasse. Und ich dachte immer, das wäre für die Bibel eine Selbstverständlichkeit, dass sie uns sagt, Ehe ist das Modell, Ehe ist klasse, Ehe ist super. Das muss man ja so sehen. Ich muss ja heiraten, weil es in der Bibel steht. Und ich habe die Vorstellung, dass die Ehe, die wir heute leben wollen, etwas in der Bibel total Selbstverständliches ist, aber das ist sie nicht. In der Kultur nicht. Jedenfalls nicht in Epheser 5. Und deswegen solltest du diese Predigt hören, wenn du denkst, dass die schöne, die heilige Ehe das selbstverständliche Bild der Kultur der Bibel ist. Denn das ist sie nicht. Und deswegen muss ich sie auch neu hören. Deswegen muss ich neu hören lernen, ganz neu hören lernen, was die Ehe ausmacht. Dass sie etwas Besonderes ist. Etwas Besonderes, das ich neu und jeden Morgen immer wieder neu schätzen darf. Ehe ist etwas Besonderes, weil sie dich an Gottes Liebe zu dir hin erinnern möchte. Ehe ist etwas Besonderes, weil sie dich an Gottes Liebe zu dir erinnern möchte. Und Epheser 5 ist ein Ausreißertext. Epheser 5 ist keine biblisch antike Selbstverständlichkeit, denn Epheser 5 feiert die Ehe hier, sagt, Ehe ist klasse, Ehe ist super. Der Epheserbrief setzt einen Kontrapunkt in der Geschichte. Er sagt, Gott findet Ehe, Zweisamkeit richtig, richtig klasse. Das erstaunt uns vielleicht. Wir denken, na klar ist das das, was der Text doch sagen will, das ist doch selbstverständlich. Natürlich, für uns vielleicht heute schon, die wir darauf geeicht sind, diese Ehe zu schätzen. Eine Ehe, die sich institutionell eingerichtet hat, aber nicht für die Menschen damals. Da war das revolutionär zu hören, was der Text hier sagt. Da war das anstößig, was der Text hier zu sagen hat. Und jetzt stehen wir einige tausend Jahre später da und wir hören, und wir haben es gehört, und wir hören neue anstößige Ansichten über die Ehe, über die Zweisamkeit, über das, wie Mann und Frau aufeinander bezogen sind. Und sie stoßen uns an und wir müssen uns neu fragen, was wir denn heute wirklich so klasse finden an der Ehe. Ehe ist etwas Besonderes, weil sie dich an Gottes Liebe zu dir erinnern möchte. Christus war Single, das hat Gisela schon gesagt. Christus war ja wahrscheinlich nicht in einer Ehe. Ja, jedenfalls sagt uns die Bibel das nicht und dann glaube ich das auch so. Christus war nicht in einer Ehe, der war Single. Ja, und Christus ist unser Vorbild im Glauben. Von ihm her leiten wir uns ja ab. Das heißt auch, das frühe Christentum, wenn Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und sie entwurzelt hat, auch aus ihren Familien und Häusern, Jesus war Single und die Menschen waren irgendwie auch als Single eine ganze Zeit, wenigstens 3 Jahre unterwegs. Und wenn wir uns die Geschichte von Jesus angucken, wie er unterwegs war, dann können wir auch sagen, Jesus war kein Familienmensch. Jesus hat vieles dafür getan, dass seine Familie sich über ihn ärgert. Single zu sein war damals nicht normal. Single zu sein war anstößig. Jesus war anstößig mit den neuen Maßstäben, mit dem neuen Leben, das er setzte. Dass Christus allein unterwegs war, war nicht normal. Denn was die Welt, die Kultur damals kannte, das war ja diese typische Hausgemeinschaft, die man lebte und die Jesus als Kind wahrscheinlich auch erlebte. Aber Jesus, der fiel dann irgendwie aus dem Raster. Und deswegen gibt's ja die Geschichte, wo Jesus lehrt und ihm gesagt wird, hey, deine Familie steht draußen. Und die ärgern sich über ihn, dass er da ist. Und dass er die Familie durch sein Tun, durch sein Handeln in den Dreck zieht und nicht teilhat an dieser Hausgemeinschaft. Seine Familie hielt ihn für verrückt, weil er so war, wie er war. Und genau daran schließt sich auch Paulus an, der ja sagt, 1. Korinther 7, besser nicht heiraten. Wenn es sein muss, okay, aber besser nicht heiraten. Und das war das Bild, was Jesus prägte und was sich weiter trug, auch in die Jahrzehnte und in die Jahrhunderte danach, lange Zeit danach, war Ehelosigkeit durchaus ein heiliger Weg. Ein Weg, sein Leben zu gestalten. Und Epheser 5 setzt hierin einen Kontrapunkt und sagt, hey Leute, Ehe ist nicht nur Murks, sondern Ehe ist wichtig, Ehe ist klasse, Ehe soll und muss gewürdigt werden. Eine tolle, neue Interpretation, die uns sagt, ja, die Christen haben die Ehe nicht erfunden, wir als Menschen. Die haben sie nicht erfunden. Die war ja vorher schon irgendwie da in diesen Hausgemeinschaften, die es da gab. Gutes jüdisches Leben spielte sich ja im Kollektiv in dieser Gemeinschaft ab. Und der Text spielt genau auf diese antike jüdische Tradition, Kultur des ganzen Hauses ab. Und er heiligt dieses Haus, das in der Welt steht sozusagen, ein weltliches Haus mit neuen, mit christlichen Werten, die Jesus geprägt hat und sagt, ja, das weltliche Haus ist gut. Wir werten und schätzen die Hausgemeinschaft. Das heißt auch, Ehe ist gut, auch in diesem weltlichen Haus. Und es gelten hier die Maßstäbe von Christus. Denn wie ist das hier im Text? Hier werden praktisch nur die Männer angeredet. Deswegen dein Imperativ so, ja, ist mal gut, dass für die Männer was hier geschieht. Ne? Gibt ja den Männerkreis, immerhin. Ja? Hier werden fast ausschließlich die Männer angeredet und die Frau begegnet eigentlich nur in der dritten Person Plural. Ja? Also sie. Es wird über die Frauen geredet und die Männer werden angeredet. Und das ist völlig normal. Das ist nichts Anstößiges in diesem Text. Es geht fast nur um die Männer. Ist das ungerecht? Ja, irgendwie schon. Da regt sich vielleicht was in uns. Da ist ein Ungleichgewicht. Und von den Männern wird erwartet, dass sie handeln, dass sie etwas tun, dass sie aktiv sind. Und von den Frauen werden mehr Haltungen erwartet, dass sie sich hingeben, da sind. Das ist kein Anstoß. Das bringt die soziale Ordnung mit, die streng hierarchisch geprägt war. Für den Leser war das kein Anstoß. So ist das im Haus zur Zeit Jesu. Das ist das Bild. Der Mann ist das Haupt der Frau und Christus ist das Haupt der Gemeinde. Das ist die Ordnung der Antike, die Herrschaft des Mannes über die Frau. Denn genau das will das Bild aussagen des Hauptes. Es geht um ein Herrschaftsbild. Es geht darum, Herr zu sein. Und es passt auch zu unserem Herrn Jesus. Das ist das Bild, was in die Kultur passt. Das war typisch. Und dann wird es paulinisch. Denn dann wird gesagt, ordnet euch einander unter. Das ist der erste Vers, das ist Vers 21. Der steht über allem. Er sagt, ordnet euch einander unter. Und das ist ein extremer Ausreißer. Deswegen ist Epheser 5 ein extremer Ausreißertext für die damalige Kultur. Ordnet euch einander unter. Und die Ehe wird zur Gemeinschaft von Zweien. Dieses Herrschaftsbild wird angetastet zumindest. Etwas Neues kommt in die Kultur. Eine Gegenseitigkeit. Das Dienen, das Dienstverständnis des einen zum anderen hin wird verändert. Das ist ganz schön erniedrigend, wenn die Herrschaft des Mannes über die Frau angetastet wird. Eine Anspielung auf Jesus, der sich seinen Jüngern zu Füßen setzt und ihnen die Füße wäscht. Vor ihnen kniet. Vor seine Jünger. Und heute vor seine Gemeinde kniet, aus Liebe zu seiner Gemeinde. Und deswegen wird der Verfasser des Briefes, bei dem Mann so ausführlich. Der Mann braucht es ganz dringend, das zu hören, was hier steht. Wie anstößig. In Demut achte der eine den anderen höher als sich selbst. Also in Epheser 5 fällt christliches Licht auf die damalige Kultur und gibt den Menschen für ihre Zweisamkeit eine neue Perspektive. Das ist vielleicht für uns selbstverständlich, damals war es das nicht. Und heute ist es ein Geschenk. Und ich möchte dir heute sagen, Gott gibt ein Geschenk. Und Gott schenkt dir die Ehe und er schenkt dir jemanden. Und zwar als Abbild von Jesus, von Jesu Liebe zu seiner Gemeinde. Das ist ja das, womit der Text dann auch schließt. Als Abbild von Jesu Liebe zu seiner Gemeinde. Die Ehe ist auch Abbild der Liebe Gottes zu seiner Gemeinde. Ehre den Partner. Ordnet euch einander unter. Steht da, so wie Christus es mit seiner Gemeinde gemacht hat. Ehe ist etwas Besonderes, weil sie dich an Gottes Liebe zu dir erinnern möchte. Also, vielleicht fragst du dich diese Woche, wie kann ich eigentlich mich diese Woche von Gott so beschenken lassen, dass dieser Dank für seine Liebe in meiner Ehe, in meiner Partnerschaft sichtbar wird? Denn darum geht es ja in diesem Text, um die Analogie, die dem Verfasser wichtig ist. Um die Analogie der Liebe zwischen zwei Ehepartnern und der Liebe zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Darum geht es. Das ist das, was er als Geheimnis deutet. Oder andersherum, wie kann deine Ehe oder deine Partnerschaft ein Abglanz der Liebe Gottes sein? Also wie schließt du von deiner Ehe, von deiner Partnerschaft auf Gott? Wenn wir uns heute Morgen hier als Gemeinde versammeln, dann soll genau diese Liebe hier sichtbar werden, von Jesus zu uns. Vielleicht war das in der Anbetung so ein Moment, wo du diese Liebe gespürt, erlebt oder vielleicht auch rational erfahren hast. Gott kniet sich uns in Jesus zu unseren Füßen hin und blickt zu uns auf und ordnet sich unter. Oder vielleicht formulierst du in der nächsten Woche mal einen Satz für deinen Schatz. Könnt ihr euch vielleicht merken, Satz für den Schatz. Vielleicht sagst du deinem Schatz, hey, ich bin dankbar für dich. Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam auf dieser Welt sind. Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen. Ich bin dankbar, dass Gott uns gemeinsam auf diese Erde gestellt hat. Denn das, was wir hier haben, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben hier etwas ganz Besonderes, weil in unserer Liebe, in unserer Ehe etwas von Gottes Liebe zu uns Menschen offenbar wird. Das Potenzial ist da. Lasst das geschehen. In euren Ehen, in euren Partnerschaften, da wo ihr euch bewegt. Wir haben hier etwas ganz Besonderes. Und das Besondere ist das Geschenk, dass wir uns nicht selbst in der Hand haben, sondern dass Gott uns in der Hand hat. Dass wir auf die Liebe eines anderen angewiesen sind und nicht auf unser eigenes Tun, unsere eigene Liebe. Denn vielleicht ist deine Ehe, ist eure Ehe mittlerweile eher ein Kampf geworden als ein Traum. Jesus hat für seine Liebe gekämpft. Er hat für die Menschen gekämpft, mit denen er unterwegs war. Aus Liebe für seine liebe Gemeinde, seine lieben Jünger, seine lieben Menschen, seine liebe Welt. Aus Liebe für seine Liebe hat er gekämpft. Und persönlich, muss man sagen, hat Jesus den Kampf verloren. Rein menschlich, weltlich hat Jesus diesen Kampf für seine Liebe verloren, weil er am Kreuz gestorben ist. Weltlich gesehen müssten wir eigentlich sagen, ja, Jesus hat versagt, indem er gestorben ist. Wie kann ein Gott sterben? Vielleicht ist da, wenn du an deine Ehe denkst, an deine Partnerschaft denkst, auch etwas in dir gestorben über die Zeit. Auf der Beziehungsebene, vielleicht ist da was abgestorben. Und Jesus kann dir genau in diesem Verlust begegnen. Denn unser weltliches Scheitern, auch in unseren Ehen und Partnerschaften, gehört immer mit zum Gelingen dazu. Weil es Teil des Hauses ist. Weil es Teil des Hauses dieser Welt ist. Und das sagt auch der Epheserbrief hier. Dieses Haus gehört dazu. Das löscht der Verfasser auch nicht einfach aus, sondern er begibt sich in diese Kultur dieses Textes. Und so darfst du mit allem versagen, in dem, was gut gedacht ist, zu ihm kommen, auch mit deiner gescheiterten Ehe, auch mit deiner kaputten Ehe. Gelingendes Leben und gescheitertes Leben, alles gehört dazu. Alles gehört zu dir und alles gehört in diese Welt und auch in deine Beziehung mit Gott. Das große Geheimnis, das große Geheimnis liegt hier im Verhältnis von Christus und seiner Gemeinde. So zeigt sich Jesus uns in seiner Liebe. So zeigt sich Gott uns in seiner Liebe auch für unsere Ehen. Dieses Verhältnis ist das Geheimnis der Liebe Gottes, dass der Leib sich in Liebe aufbaut und wächst. Und Jesus ist der Erste, der liebt und seine Gemeinde liebt. Und dann baut sich der Leib auf in Liebe. Und unsere Ehen, das, was wir dort leben, können einen großen Teil dazu beitragen, dass dieser Leib sich aufbaut. Sie sind Teil dessen. Sie stehen nicht über der Eingangstür, ja, Family Life Church oder wie manche Gemeinden heißen. Sie steht nicht über der Eingangstür. Da steht Jesu Liebe zu seiner Gemeinde. Das sind wir zuerst. Aber unsere Ehen, das, was wir dort leben, können Abglanz der Liebe sein. Sie sind Teil unserer Gemeinde und ganz wichtiger und bestimmender Teil. Das heißt, Ehe ist ein sichtbarer Ausdruck von Gottes Liebe in dieser Welt. Und Gott lässt nicht los an dem Guten, das er gesetzt hat. Und er befindet die Ehe für gut und er findet sie klasse, denn sie ist etwas Besonderes, weil sie uns an Gottes Liebe zu uns erinnert. Amen. Wir hören auf ein Instrumental und lassen unsere Gedanken noch nachklingen.